Güter, wir wünschen uns, dass du deine Zweifel, die du am Glauben hast, bezweifelst. Und heute ist das perfekte Thema, deine Zweifel am Glauben zu bezweifeln. Und ich weiß, ich lege die Messlatte ziemlich hoch, aber unser Thema heißt heute unser Tun. Es geht darum, was wir tun, mal ganz praktisch. Und das ist ja ein ziemlich großes Thema. Ich habe es mal unterschrieben mit, du lebst nicht für dich selbst. Unser Tun, wir leben nicht für uns selbst. Und wisst ihr, wenn du kritisch gegenüber diesem ganzen christlichen Zeug bist, gegenüber Glauben, gegenüber Kirche, gegenüber allem, was damit zu tun hat, dann möchte ich dir sagen, es ist unglaublich schön, dass du zu diesem Thema da bist. Und es gibt nämlich eine kritische Frage, und die finde ich berechtigt, eine kritische Frage an Kirche, die ich immer wieder höre. Und wisst ihr, wie diese kritische Frage lautet? Was macht denn die Kirche gegen dieses ganze Unrecht, was es auf dieser Welt gibt? Es gibt so viele schlimme Dinge auf dieser Welt. Wo ist die Kirche? Wo sind die Christen? Wo sind sie, wenn es praktisch wird? Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Und ich habe mir eine Studie der evangelischen Kirche angeguckt in der letzten Woche, die sich darüber Gedanken machen, warum treten eigentlich so viele Leute aus der Kirche aus? In den letzten Jahren. Man hört es ja immer wieder in den Medien. Und ihr seht hinter mir den Grund. Das ist der Grund, warum Leute aus der Kirche austreten. Kirche ist unglaubwürdig. Und dahinter verstecken sich zwei Positionen, und die wollen wir uns heute unterhalten. Zwei Positionen, die dahinter stehen, wenn ich sage, Kirche ist unglaubwürdig. Wisst ihr, was die einen sagen? Die einen sagen, Kirche tut ja einfach gar nichts. Die predigen, die stellen sich Sonntag hin auf der Kanzel und erzählen ein Zeug, erzählen dir das Blaue vom Himmel. Aber es passiert nichts. Was ich gerade schon gesagt habe, wo sind denn die Christen? Wo ist denn die Kirche im Alltag? Kirche ist unglaubwürdig. Und die andere Gruppe sagt, Kirche mischt sich viel zu viel ein. Die mischen sich in Gesellschaftsfragen ein, in politische Fragen. Die sollen ihre Klappe halten und sollen sich gefälligst auf die Kanzel am Sonntag beschränken. Das reicht. Versteht ihr? Die einen sagen, irgendwie die Kirche, die labert nur und tut nichts. Und die anderen sagen, die Kirche, die mischt sich mir viel zu viel ein. Warum gründen die eigentlich Schulen und so weiter? Die sollen mal ein bisschen mehr reden und sollen aber nur reden. Bitte redet nur. Das ist das, was sich dahinter verbirgt, hinter dieser Aussage, Kirche ist unglaubwürdig. Das sind die beiden großen Gruppen, die dahinter stehen. Und es bringt uns zu dem Dilemma von Kirche. Das bringt uns auf den Punkt des Dilemmas von Kirche in unserer heutigen Zeit. Und nicht nur in unserer heutigen Zeit. Wisst ihr, was unser Problem ist? Unser Problem ist, dass wir unsere Worte und unser Tun nicht zusammenkriegen. Und das ist mein erster Punkt. Unsere Worte und unsere Taten sind zwei getrennte Sphären. Wir kriegen es nicht zusammen. Und ich möchte euch eine kurze Story dazu vorlesen, die finde ich sehr bewegend. Und zwar, Mahatma Gandhi, kennen sicher einige von euch noch so irgendwie aus der Schule, ja. Ein sehr großer Mann, und über den heißt, oder lese ich einfach eine ganz kurze Geschichte vor. Heißt, Mahatma Gandhi besuchte als Student einen anglikanischen Gottesdienst in Südafrika. Also da war man eine Zeit in Südafrika, hat dort einen Gottesdienst besucht. Und jetzt kommt's. Er wollte es mit dem Christentum versuchen. Während er am hinteren Teil der Kirche saß, kam ein Ordner, klopfte ihm auf die Schulter und teilte ihm freundlich mit, dass Farbige nicht an diesem Gottesdienst teilnehmen dürften. Später dazu befragt, sagte Gandhi, das war schon ein bedauernswerter Ordner, der mir das mitteilte. Er dachte wohl, er würde einen farbigen Mann aus seiner Kathedrale hinausführen. Aber in Wahrheit hat er ganz Indien hinausgeführt. Und das finde ich unglaublich, also das ist symptomatisch für dieses Ding. Die Kirche kann sich danach hinstellen und kann sagen, ja, wir lieben alle und wir lieben unseren Nächsten. Das nimmt ihnen niemand jemals im Leben wieder ab. Nach so einer Aktion. Und ihr merkt, wir kriegen das nicht hin. Worte und Taten sind irgendwie, sind zwei getrennte Welten. Und das wird uns immer wieder vorgeworfen. Müssen wir uns mit reinstellen. Das ist nichts, wo wir drüber stehen. Da müssen wir uns mal ganz demütig mit reinstellen. Und deswegen kann ich die Kritik verstehen. Ich kann die Kritik an Kirche verstehen und ich kann die Kritik an Christen verstehen. Super. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Und wisst ihr, wenn wir jetzt auch so straff auf Kirche und auf Christen schimpfen, ich muss mal auf mein, will ich das mal so ein bisschen runterholen, auf meine Ebene. Und wisst ihr, es ist ja in unserem eigenen Leben so, dass wir das nicht hinkriegen, dass Worte und Taten irgendwie zusammengehen. Ich sage, ich liebe mein Kind, aber wenn es in der Nacht schreit und lang schreit und eine halbe Stunde schreit oder eine Stunde schreit, dann sind meine Taten entsprechend nicht mehr meiner Liebe. Ich sage, ich liebe meine Frau und ich muss euch das, möchte auch sehr offen sein zu euch, ich sage, ich liebe meine Frau, aber ich stelle fest, dass ich im letzten halben Jahr viel, viel, viel zu viel gearbeitet habe. Dass ich so viel gearbeitet habe, dass ich viel, viel, viel zu wenig Zeit für meine Familie hatte. Und es ist mir letzte Woche ziemlich stark auf die Füße gefallen. Versteht ihr das, was ich sage und das, was ich tue? Sorry, das sind oft zwei so getrennte Dinge voneinander. Und von daher kann ich jede Kritik an der Stelle gut nachvollziehen. Und wenn du so denkst, lieber Kirche, hey, ja, stimmt, da brauchen wir uns nicht rausreden. Unsere Worte und unsere Taten, das sind ein himmelweiter Unterschied. Und wisst ihr, was ich setze noch einen drauf. Wenn wir uns jetzt hinstellen und glauben, dass das erste Phänomen im 19., 20., 21. Jahrhundert ist, vergesst es. Wisst ihr, wer das schon kritisiert? Gott selbst. Gott selbst kritisiert genau das. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, ich möchte euch einen Text vorlesen, der ist verrückt. Und da ist ziemlich, ziemlich deutlich. Im Propheten Amos, ja, das ist also, keine Angst, wenn du das nicht kennst, alles gut, ist im ersten Teil der Bibel und da sagt Gott Folgendes. Gott sagt, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Voll, also mit, ich sag's mal auf Jugenddeutsch, mit Anlauf in die Fresse, wirklich. Also dieser Text ist so brutal. Versteht ihr, ihr müsst mal die Kultur verstehen, in der Gott das reinspricht. In einer Kultur, in der irgendwie Religion was Heiliges ist. Wo du nicht drauf schimpfst, sagt der Gott, den die Leute anbeten, ey Leute, lasst mich in Ruhe mit eurem komischen Harfengeklimper. Lasst mich in Ruhe mit euren lauten Liedern, ich will es einfach nicht hören. Es geht mir sowas von dermaßen auf den Zeiger. Gott sagt, ich habe ein Interesse an Gerechtigkeit. Ich habe Interesse daran, dass euer Glaube nicht irgendwie nur ein frommes Gequatsche ist. Und dass euer Gottesdienst, und das sage ich jetzt bewusst, nicht besonders heilig und auch nicht besonders hipster ist. So, woran habe ich Interesse? Dass es morgen weitergeht, was du heute so laut und deutlich sagst. Das Recht des Landes durchströmt wie nie versiegender Fluss. Ja, dass es durchdringt unser Leben, wie Simi das auch gesagt hat. Das geht morgen weiter. Und deswegen sagen wir das immer wieder und deswegen vielleicht, wenn du schon häufiger da warst, kannst du nur mal hören, Kirche ist da, wo du bist. Das haben wir uns aber nicht ausgedacht, weil wir irgendeine Erleuchtung hatten oder weil wir irgendwie besonders alternativ sind oder weil wir ein ganz neues Konzept von Kirche haben. Nee, das ist das, was Gott sagt. Ja, Kirche ist dort, wo du bist. Und wenn wir, oder das ist Gottes Wunsch, dass unsere Worte, das, was wir behaupten und das, was wir sagen, und das, was wir ab morgen tun, dass es eine Einheit ergibt, dass es irgendwie zusammenpasst. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir das zusammen? Und wisst ihr, Philipp Melanchthon, das ist so ein Kollege von Martin Luther, ja, ein Reformator, der hat Folgendes gesagt, wir werden allein durch Glauben gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der alleine bleibt. Und das ist ja der genaue Punkt. Wir werden allein durch Glauben gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der alleine bleibt. Und jetzt die Frage, ja, lieber Philipp, wie geht denn das? Sag uns mal, wie das funktioniert, dass unser Handeln und unser Reden zusammenpasst. Dass es irgendwie nicht darum geht, versteht ihr, es geht ja nicht darum, auf der einen Seite zu sagen, wir stellen uns hin und reden alle klug, Auf der anderen Seite geht es aber auch nicht darum, dass wir jetzt hier in sozialen Aktionismus verfallen, 5 Waisenhäuser aufmachen, uns um wer weiß wie viele Schulen eröffnen oder irgendwie, um die Gesellschaft zu verändern. Da würden wir ja von der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Sondern wie geht es irgendwie gut zusammen? Und deshalb sind wir beim zweiten Punkt der Predigt heute. Der zweite Punkt ist der Schmelztiegel für unsere Worte und für unser Tun. Der Schmelztiegel, in dem das zusammenkommt. Und Konz hat vorhin einen Text aus Lukas 10 vorgelesen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich bekannter Text. Und erzählt Jesus das als ein Gleichnis. Ja, das ist keine reale Geschichte, was du Konstantin vorgelesen hat, sondern es ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Und das ist, ihr müsst euch das mal so ein bisschen auf unsere Ebene runterziehen und nochmal vor Augen halten, was da passiert. Da liegt einer da, der von Räubern zusammengeschlagen und zusammengedroschen wurde. Und in der Bibel steht, er liegt halbtot dort. In der Wüstengegend. Mit offenen Wunden. Am Wegesrand vielleicht gerade noch so bei Bewusstsein. Schön viel Dreck und Sand in deinen Wunden. Es brennt wie Hölle. So liegt er dort. Und dann kommen zwei ganz besonders Heilige vorbei. Nämlich ein Priester und ein Levit. Und wisst ihr, das Verrückte ist, die arbeiten beide im Tempel. Also man könnte sagen, heute ist Pastor und Bandleiter. Ja, also zum Glück Daniel und Ladina sind heute beide nicht da. Das heißt, wir können heute mal so richtig abschießen quasi. Die sind beide ein paar tausend Kilometer weg. Die beiden, versteht ihr, auf unserer Ebene runtergezogen. Die beiden laufen am Weg und sehen so einen. Und die sehen ihn. Und die gucken sich ihn an. Und dann machen sie einen Schritt nach links. Und laufen an der anderen Seite vorbei. Und ihr merkt, das passt, also irgendwas passt da grundsätzlich nicht zusammen. Es interessiert diesen Levit und diesen Priester interessiert einen Scheiß, was mit dem Mann dort am Rand ist. Und dann ist das Verrückte, dann kommt ein Samariter. Und um die Ironien der Geschichte zu verstehen, müsst ihr nur wissen, dass der Samariter, das war so ein kleines Völkchen dort in der Nähe, und die Juden, die waren Spinnefeind. Also die konnten überhaupt nicht miteinander. Ja. Und das Verrückte ist, dieser Samariter, der wahrscheinlich schon tausendmal von Juden verletzt wurde, der immer, wenn er durch das Gebiet zieht, von denen dumm angemacht wird. Und den kein Gesetz und keine religiösen, sozialen oder moralischen Pflichten irgendwie dazu verpflichten, was zu tun. Nichts, es gibt nichts, was ihn verpflichtet, irgendwie da einzugreifen. Gar nichts. Der hat Mitleid. Und die erste Reaktion ist ganz interessant. Wisst ihr, was seine erste Reaktion ist? In Vers 33 lesen wir das. Er hatte Mitleid mit ihm. Und eigentlich steht dort, wenn man es wörtlich übersetzen würde, er ist innerlich bewegt. Sein Herz ist im Inneren bewegt über das, was er sieht. Er sieht diesen Mann dort am Boden, der übrigens wahrscheinlich, wenn es andersrum gewesen wäre, ja, wenn der Samariter dort gelegen hätte und der Jude wäre vorbeigelaufen, wahrscheinlich hätte es den Juden nicht interessiert, was dieser minderwertige Mensch, der Samariter dort unten rumliegt. Aber den Samariter packt es. Und er hat Mitleid und es bewegt sein Inneres. Und wisst ihr, der Schmelztiegel, was ist der Schmelztiegel für unsere Worte und für unser Tun? Wo kommt es zusammen? Was ist die Grundlage? Ein bewegtes Herz. Der Schmelztiegel für unsere Worte und für unsere Taten ist ein bewegtes Herz. Innerlich bewegt zu sein über das, was ich sehe. Und es ist eine ganz einfache und simple Frage. Ganz simpel. Bewegt dich oder bewegt dich das Schicksal der Menschen, die um dich herum sind? Bewegt dich das? Oder bist du so abgestumpft wie diese beiden Typen, wie diese beiden frommen Typen, die alles, wirklich, die wissen alles und die rennen vorbei? Bewegt dich das Schicksal von den Menschen um dich herum und macht's was mit dir. Und wisst ihr, da müssen wir nicht mal so weit schauen. Für die Leute, die im Team sind oder die in irgendeiner Kleingruppe hier sind, wo wir uns alle 2 Wochen so ein bisschen treffen,
An die stelle ich einfach mal die Frage. Da erzählt jemand was in deiner Kleingruppe. Bewegt dich das? Wenn dir jemand was Persönliches erzählt und echt irgendwo ein Problem offenbart oder eine Herausforderung in seinem Leben offenbart, bewegt dich das? Bewegt dich so schnell, dass du das Ding mit nach Hause nimmst und zu Hause dafür betest? Oder zieht es irgendwie einfach an dir vorbei? Und für mich ist auch die Frage, ne? Bewegt mich das, dass über uns wohnt eine alte Frau in unserem Haus, die guckt den ganzen Tag Fernsehen, weil einfach ihre Kinder und ihre Enkel ganz, ganz selten nur vorbeikommen. Die sitzt den ganzen Tag davor, vor dem Fernseher irgendwie, mit ihren Bluetooth-Kopfhörern, hört nichts. Und das ist ihr Leben. Bewegt mich das? Tut mir das leid? Soll ich ehrlich sein? Nö. Es juckt mich meistens überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt, ist es mir meistens scheißegal. Und ich wisse, ich kann da genauso gut dran vorbeigehen, wie dieser Priester und dieser Levit. Ganz genauso gut. Ich bin keinen Deut besser. Nichts. Und das Verrückte ist ja, die beiden, dieser Priester und der Levit, die laufen dort vorbei, das müsst ihr euch mal überlegen, die laufen dort vorbei, vielleicht wollen sie in den Tempel. Ja, scheiße, ich muss noch meine Predigt vorbereiten. Ah ja, na gut, da liegt einer, nee. Versteht ihr, das passt überhaupt nicht zusammen. Da geht einer in den Tempel und hat vielleicht noch was vorzubereiten und latscht eigentlich förmlich an einem halb verreckten Menschen vorbei und es interessiert ihn den Scheiß. Und das ist genau das, was Gott vorhin in dieser Amos-Stelle kritisiert hat. Eure Kirche, euer Gottesdienst, sieht alles super fromm aus. Aber mein eigentlicher Auftrag ist nicht, heute hier zu sitzen. Sondern es ist, Kirche zu leben, dort, wo ich bin, morgen. Weißt du, wenn uns nicht kratzt, was in dem Leben der Leute passiert um uns herum, wenn uns das nicht kratzt, wenn uns das nicht bewegt, dann werden wir auch nichts tun. Oder dann wird unser Tun irgendwie ein sozialer Aktionismus sein, auf der einen Seite. Und wir denken irgendwie, es wird von uns erwartet. Oder auf der anderen Seite werden wir nur labern. Aber wenn uns das nicht bewegt, wirklich in unserem Herzen, dann wird das einfach nicht zusammenkommen. Dann wird jeder merken, wird jeder merken, dass wir ihn verarschen. Weil das nicht zusammenpasst. Und ich will dich einfach fragen, bist du über die Not, die du in deinem Umfeld hast, wirklich bewegt? Wühlt dich das auf? Was mit deinen Arbeitskollegen, mit deinem Chef, mit deinen Nachbarn, mit deinen, weiß ich, mit deiner Wurstverkäuferin, was mit denen passiert? Oder ist mir es vollkommen egal? Der Schmelztiegel für unsere Worte und unser Tun ist ein bewegtes Herz. Und ohne das wird alles, was danach kommt, wenn unser Herz nicht bewegt ist, wenn wir nicht Mitleid haben mit Leuten, dann wird alles, was danach kommt, nur Hafengeklimper sein. Und Gott sagt, lasst mich ein Ruder mit. Ihr Lieben, das ist irgendwie eine ziemlich harte Botschaft an mich selber, ne? Und die beiden Texte machen irgendwie eins deutlich, also die Amos-Stelle und dieses Gleichnis hier, was ich jetzt erklärt habe. Es muss irgendwie zusammengehen und eng miteinander verwoben sein. Ja, wir können das nicht trennen. Und das ist mein dritter Punkt, ist deshalb folgender. Die Symbiose von Worten und Taten. Also wie geht das zusammen? Weil wisst ihr, ich bin davon fest überzeugt, aus einem von Liebe geprägtem Herzen und bewegtem Herzen entstehen zwangsläufig von Liebe geprägte Worte und Taten. Wir müssen uns quasi da nicht anstrengen, irgendwie jetzt das überlegen, jetzt muss ich mir, netter Simi, muss ich nicht anstrengen, morgen auf Arbeit zu gehen, denken, jetzt muss ich es irgendwie ja mit Freude machen und tralalala. Nee, wenn sein Herz bewegt ist, dann muss er sich da nicht dazu zwingen, sondern wird es automatisch aus ihm rauskommen. Und das Verrückte ist, das finde ich so ganz stark an diesem Samariter, wisst ihr, Der steigt in einem Text von seinem Tier runter, so steht es dort, in einer Gegend, die absolut gefährlich ist. Wo du nicht, also wenn du da ein Reittier hast, bist du doch froh, wenn du da schnell durch bist. Das ist doch bescheuert, dort runter zu steigen. Aber sein Herz ist bewegt und er steigt runter. Und es ist nicht nur gefährlich, ihr Lieben, es ist auch unbequem. Weil da legt nämlich diesen Typ auf sein Reittier und latscht dann die ganze Strecke neben dem Viech her. Warum? Einfach weil sein Herz bewegt ist. Und zu guter Letzt lässt sich die Pflege von dem Fremden noch richtig was kosten. Richtig was. Weil der ist halbtot. Und du weißt nicht, wie lange der braucht, da wieder halbwegs auf den Beinen ist und aus dem Ding dort rauslaufen kann, wo er ihn hingebracht hat. Er sagt, ich bezahle alles, was für seine Pflege notwendig ist. Puh. Krass, dieser Mann, den nichts dazu verpflichtet hat, das muss man sich mal vorhalten, nichts, keine gesellschaftliche Konvention. Das ist, versteht ihr das nicht wie heute, wo du sagst, wenn jemand dort liegt, ja, irgendwie verpflichtet. Nee, es verpflichtet damals niemand was. Es hätte eigentlich jeder erwartet, was hätten die Leute erwartet? Die Leute hätten eigentlich erwartet, dass der Samariter hingeht und sich hinstellt und eine Runde lacht. Endlich geht's euch Juden einmal so dreckig wie uns. Und vielleicht noch draufspuckt und weiterläuft. Das wäre das, was die Gesellschaft erwartet hat. Keine Zivilcourage. Das war damals noch nicht so. Versteht ihr? Und in dem Setting macht er sowas. Und was mich so ein bisschen schockiert ist, ich das in meinem Leben, wisst ihr, wie viele von uns würden sagen, ja, irgendwie, wir müssen alle barmherzig sein und wir setzen uns dafür ein, dass Leute gleich behandelt werden und so weiter und dass Benachteiligten geholfen wird und wir ermutigen andere und wir sind irgendwie ganz gute Menschen. Aber dieses Gleiches macht irgendwie ziemlich deutlich, dass es nicht darum geht, dass du die richtigen Dinge für richtig hältst. Die Priester und Leviten haben das irgendwie alles gewusst. Und es geht ja nicht darum, dass du die richtigen Werte hast und es geht ja nicht darum, dass du die richtige Kirche hast. Weil das hatten der Priester und der Levit auch. Es geht darum, ob dein Tun, deine Überzeugungen und deinen Worten hinterhergeht. Morgen. Und wisst ihr, wir bauen hier nicht eine Kirche, das sage ich bewusst ziemlich spitz, wir bauen hier nicht eine Kirche, die irgendwie besonders schön ist, ja, oder in der wir für uns selbst leben und irgendeinen coolen Gottesdienst machen und jeden Sonntag gibt es so einen richtigen Hype und am Montag denken wir, Nee, wir bauen uns eine Kirche, an der wir am Sonntag ermutigen, dass Montag die eigentliche Arbeit losgeht. Wisst ihr, das findet durch unser Handeln und durch unser Tun in unserem Alltag statt. Und ich will euch ein paar Beispiele bringen, was das nächste Woche, was das ab morgen für dich heißen kann. Wir haben hier, ich habe mal so ein bisschen überlegt, welche Berufsgruppen wir eigentlich so im Team haben. Und wisst ihr, was wir haben? Wir haben die meisten von uns sind Lehrer oder Erzieher. Also es ist übelst verrückt, ja, ich glaube, hier ist gerade der Block so. Ey, wir haben unglaublich viel Lehrer und Erzieher in unserem Team. Und wisst ihr, ihr habt jeden Tag Kinder um euch rum, das finde ich so krass, Jugendliche oder was weiß ich, aus krassen Familienverhältnissen sicher auch, ne? Kinder, die es nicht leicht haben. Ich glaube, das begegnet einem jeden Tag. Die mit Ablehnungen zu tun haben, die ausgegrenzt werden, wo vielleicht Gewalt zu Hause ist. Die Frage ist, was ist mein Beitrag an dieser Stelle? Darf mich das, also versteht ihr, darf das für mich unbequem werden? Darf das mir einmal was über meine Arbeitszeit hinaus kosten? Einfach nicht, weil ich es muss, sondern weil ich echt bewegt bin und weil es mich traurig macht, das zu sehen und weil ich Mitleid habe mit den Leuten. Darf es mich über meine Arbeitszeit hinaus was kosten? Jeder von euch hat irgendwie Nachbarn. Und da geht es nicht immer gleich um sozial Benachteiligte, ne? Wie ich bei meiner Nachbarin oben drüber, die eigentlich ziemlich finanziell gut dasteht. Aber bewegt mich das, was ich da sehe? Und wisst ihr, ich fand es unglaublich ermutigend, dass jemand aus dem Team jetzt vor kurzem irgendwie gesagt hat, dass er einfach seinen Nachbarn zu sich eingeladen hat. Und obwohl er da jetzt erst frisch hingezogen ist, habe ich mich unglaublich drüber gefreut. Einfach zu sehen, hey, ich, ich, Ich sage nicht nur, dass ich gastfreundlich bin und ich sage nicht nur, dass ich ein Anliegen für die Leute habe, sondern ich interessiere mich für sie. Und das zeigt sich immer in Aktion. Und vielleicht, ich weiß nicht, morgen, die meisten von euch gehen morgen wieder auf Arbeit und die meisten von euch haben einen Chef. Und ich weiß nicht, wann du das, deinen Chef das letzte Mal wirklich gelobt hast, aber wisst ihr, ich habe dann ein, also als ich noch richtig gearbeitet habe, sag ich mal, da hatte ich immer den Eindruck, unser Chef hat richtig immer Prügel eingesteckt, aber es gab kaum jemand, der ihn wirklich aufrichtig mal dafür gelobt hat, für das, was er wirklich gut gemacht hat. Und vielleicht ist es morgen für dich dran, als zu sagen, okay, mein Chef hat genauso seelische Nöte wie ich, der hat vielleicht genauso familiäre Probleme wie ich und hat an den gleichen Stellen zu kämpfen wie ich. Ist meine Tat morgen mal die, bewegt mich das eigentlich, als zu sehen, was das mit ihm macht, dass meine Kollegen so arschig zu ihm sind? Und kann ich der sein, der mal hingeht und da mal einfach ein ehrliches und wertschätzendes Wort für ihn hat? Versteht ihr, das hat so viele Facetten auf so vielen Ebenen. Aber es fängt immer damit an, dass mein Herz bewegt ist. Und unsere Worte, unsere Taten fließen nur da zusammen. Und wir sind nur dann glaubwürdig und werden nur dann unser Umfeld prägen, als Kirche, wenn wir das einfach so leben. Und wenn wir Gott darum bitten, dass er unser Herz bewegt. Und deshalb der vierte Punkt. Woher kommt eigentlich die Wärme für diesen Schmelztiegel? Woher nehme ich die Energie? Woher nehme ich diese Kraft? Woher kommt die Wärme, die mein Herz so erwärmt, sage ich mal, die Energie, die mein Herz so warm macht, dass Wort und Taten zusammengehen? Wo kommt es her? Wisst ihr, was mein Herz wirklich bewegt und was unser Herz, das Einzige, was unser Herz, glaube ich, richtig tief bewegt und was unsere Worte und Taten zusammenschweißt, ist die tiefe Erfahrung, dass Jesus der wahre Samariter ist. Weil eigentlich ist die Lage des Juden dort am Boden, der dort liegt mit seinen Wunden, ist eigentlich meine Lage. Weil ich jeden Tag selbst an meinen eigenen Maßstäben scheitere ich jeden Tag, erst recht an Gottes Maßstäben scheitere ich jeden Tag. Und wir sagen da als Christen dazu, wir werden sündig und wir liegen dort mit unseren Wunden. Und wir merken oftmals selber, dass es uns nicht gut geht, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Und wir liegen dort im Dreck, halbtot, und es brennt wie Sau. Und vielleicht gibt es sogar einige, die laufen an unserem Leben vorbei und die lachen uns aus. Oder ignorieren uns. Aber Jesus ist der wahre Samariter, versteht ihr? Weil er sieht es. Er sieht unsere Wunden, er sieht unsere Probleme, er sieht meine Lasten und er ist einfach bewegt über uns. Und er hat ein tiefes, tiefes Mitleid über das, wie es mir und wie es dir geht. Wirklich. Er hat wirklich ein Mitleid in dem, wo du gerade stehst. Was du letzte Woche erlebt hast, er hat Mitleid. Und wisst ihr, Jesus steigt nicht nur von einem Tier runter, wie dieser Samariter, sondern Jesus steigt vom Himmel runter. Jesus kommt aus einer Situation, in der er es nicht nötig hat und die perfekt ist. Und er steigt runter, er sieht, weil er das sieht und weil er dieses Mitleid hat. Und er schafft uns nicht nur ein Krankenhaus, sondern er selber das Krankenhaus, weil er diese ganzen Wunden nimmt und an ein Kreuz schleppt. Und das macht er nicht mit irgendeinem Krummeln im Bauch. Versteht ihr? So missmutig, jetzt muss ich das noch machen. Sondern er macht es aus einem tief bewegten Herzen. Und das lesen wir immer wieder in den Evangelien, dass Jesus innerlich bewegt war. Er ist innerlich bewegt über das, wie es dir geht. Das musst du dir mal vorstellen. Und er hat Mitleid mit deiner Situation. Egal, ob es beruflich gerade schwierig ist, familiär gerade schwierig ist, persönlich, emotional gerade schwierig ist, keine Ahnung. Er hat Mitleid damit. Und deshalb tut er das. Und dieses Bewusstsein, das ist das, was diese Energie gibt, was diese Wärme gibt, dass unser Herz wirklich in Bewegung kommt. Und wisst ihr, das ganz Verrückte ist, das Gleichnis hat sozusagen noch die dritte Ebene eigentlich. Wenn wir heute oder morgen unsere Nachbarn anschauen oder unsere Arbeitskollegen oder unseren Chef anschauen, unsere Kinder anschauen, mit denen wir zu tun haben, was weiß ich, unsere Kommilitonen anschauen, unsere Banknachbarn anschauen, was weiß ich, dann, was sehen wir dann? Dann sehen wir eigentlich uns selbst. Wir sehen diese Leute, die vielleicht seelisch und emotional und körperlich am Boden liegen. Und eigentlich ist es unsere eigene Situation, versteht ihr das? Wir schauen wie in den Spiegel und sehen uns dort liegen. Und wir sehen, was Jesus mit uns gemacht hat, mit meinem kleinen, verkorksten Leben, wo ich manchmal selber ankotze, wie in der letzten Woche. Wo ich manchmal selber denke, ah, Dominik, ah. Und er sieht mich liegen. Und ich sehe die und die sind vielleicht so halbtot wie ich. Und ich gucke in den Spiegel und ich weiß, was Jesus für mich getan hat. Und es bewegt mein Herz. Und ich habe Mitleid mit den Leuten. Und daraus wird was entstehen. Daraus wird immer ein Tun entstehen. Es geht gar nicht anders. Und ich möchte euch diesen Satz mitgeben. Je tiefer die Erfahrung der freien Gnade Gottes ist, desto bewegter wird dein Herz werden. Je tiefer diese Erfahrung ist, der freien Gnade Gottes, für die du nichts tun kannst, für die du nichts machen kannst, desto weitherziger und desto weicher und desto bewegter wird dein Herz. Und dann haben wir dann löst sich dieses Problem von Wort und Tat auf, was unserem Herz dann was fließt, was eine Symbiose ist und was zusammenpasst, weil wir authentisch sind und weil wir morgen Kirche dort leben, wo wir sind und nicht heute in einem Gottesdienst. Und ich möchte euch noch das sagen, was ist dein nächster Schritt? DNS, dein nächster Schritt. Ich will dir einfach zwei Fragen stellen, die dir so ein bisschen helfen zu reflektieren. Wann war dein Herz das letzte Mal über die geistlichen, emotionalen oder körperlichen Nöte deiner Mitmenschen bewegt? Es hilft manchmal, sich wirklich konkret Situationen herzunehmen, weil man nimmt sich manchmal was vor und weiß gar nicht so richtig, wie es in der Vergangenheit aussah. Überleg mal, wann das wirklich so war. Und ich muss in meinem Leben, ich muss feststellen, dass es mich oft überhaupt nicht interessiert. Und es ist eine Erkenntnis, die gut ist. Wenn du das erkennst, dann sage ich, super. Dann hat es sich gelohnt, dass du heute hier warst. Wenn du erkennst, eigentlich war es mir bisher scheißegal. Und zu Gott gehst und sagst, Gott, das tut mir einfach leid, dass mir das so Wurst ist, was mit den Leuten um mich herum wird. Und die zweite Frage ist, an wem solltest du morgen nicht vorbeilaufen, auch wenn es dich etwas kostet, gefährlich oder unbequem ist? An wem, wär's die Person morgen, an der du vielleicht ständig vorbeigelatscht bist bisher? Aber morgen solltest du vielleicht mal anhalten und runtersteigen, weil Jesus selber runtergestiegen ist. Und ja, es wird dich was kosten. Aber wenn dein Herz bewegt ist von dieser freien Gnade Gottes, die du jeden Tag erfahren darfst, dann ist es kein Stress mehr. Je tiefer die Erfahrung der freien Gnade Gottes ist, desto weitherziger wirst du und desto mehr wird dein Herz bewegt. Und das wünsche ich euch und ich würde deshalb noch gern für euch beten. Gott im Himmel, ich danke dir dafür, dass du der bist, der uns oder der seinen Sohn losschickt. Und Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der ganz, ganz tief runtergestiegen ist. Nicht nur von irgendeinem Tier, sondern weil du Gottes Sohn bist, bist du in unsere Welt gestiegen, in meine Probleme gestiegen. Und du siehst, dass ich dir nichts zu geben habe, weil ich dort halbtot lieg und weil wir halbtot dort liegen. Und Gott, was haben wir dir zu bringen? Aber ich danke dir, dass du der bist, der unsere Wunden nicht nur ein bisschen verbindet, sondern dass du der bist, der sich selbst nimmt und der dafür selber bezahlt. Und ich danke dir, dass wenn wir diese freie Gnade jeden Tag erleben, dass es unser Herz berührt. Und ich bete so sehr für unsere Herzen, dass du sie in Bewegung setzt, dass sie anfangen, Mitleid zu empfinden für die Leute um uns herum. Und dass wir morgen anfangen können, heute anfangen können, diese DNA, die in uns drin ist, dass du uns liebst, dass wir das zu den Leuten tragen können. Bete Gott, bewege unsere Herzen. Sonst werden unsere Worte und unsere Taten nie zusammenpassen. Gott, ich danke dir, dass du gut bist und dass deine Gnade, dass wir alles finden, was wir brauchen, das ist so gut. Wir wollen es jeden Tag neu schmecken und sehen und dich verstehen. Dank dir, dass du das alles genommen hast, meine Wunden und meinen Schmerz. Du bist gut und dafür danke ich dir, Gott. Amen.